Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 113. Ausgabe des Telestammtischs. Einer Ausgabe, in der ihr nun inzwischen das vierte Mal die Interviews von der Leipziger Buchmesse auf die Ohren bekommt. Ich hatte hier vier Menschen zu Gast, die allesamt bei den Kollegen und Kolleginnen von Carlsen Comics bzw. bei Lappan veröffentlichen. Freut euch auf Gespräche mit Jan Zerbst, Bea Davis, Krieg und Freitag und Metabene. Das sind wirklich vier echt gute Gespräche gewesen. Ich habe vier tolle Bücher lesen dürfen in Vorbereitung dafür und freue mich nun darauf, euch diese Gespräche zu präsentieren. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann kommt gern vorbei auf tele-stammtisch.de/discord. Dort findet ihr den Community Hub des Telestammtischs, auf welchem ihr euch aktiv oder auch weniger aktiv mit mir und der Community austauschen könnt. Und dann freue ich mich natürlich auch drauf, euch beim Comic Festival München zu treffen. Das findet ganz zeitnah statt und da habt ihr die Gelegenheit, auf mich zu treffen. Ich bin nämlich der aktuelle, offizielle Moderator des Comic Festivals und habe dort jede Menge Menschen auf den Bühnen dieser Veranstaltung zu Gast. Es wird großartig. Das ist wirklich ein Stell-Dich-Ein der Größen der Comic-Szene und ich habe mega Bock und ihr hoffentlich auch. Kommt rum, eben auf dem Community Hub oder eben in München. Teilt und liked auf Social Media und nun viel Spaß bei den vier Interviews von der Buchmesse Leipzig. Sie geht los, unsere, wenn man so will, Lappan-Tripologie? Ist kein Wort. Also kommen wir drei nette Menschen von Lappan und wir reden über hoffentlich ganz viele spannende Dinge. Ich habe so ein bisschen vor, diese drei Gespräche einfach mal so ein bisschen frei werden zu lassen. Wir wollen uns natürlich über die Bücher unterhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Stück weit um Humor gehen wird heute. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mir ein Werk durchzulesen, für das er als Autor zuständig gewesen ist, in Zusammenarbeit mit jemandem, der es illustriert hat. Er hat Bestes Strandwetter, erschien eben beim Lappan Verlag, aktuell veröffentlicht, ist jetzt in 2025, glaube ich, erschienen. Ganz aktuell dürfte das jetzt auch der Fall sein, aber er hat es nicht illustriert. Warum er trotzdem bei Lappan ist, wie es zur Zusammenarbeit kommt und was er eigentlich sonst noch so macht, das kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin der Jan und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Hi Jan, die Lappan-Jungs und Mädels, das gehört ja alles zu Carlsen dazu. Das ist natürlich einfach auch ein Laden mit Profis durch und durch und ich freue mich immer, wenn da tolle Sachen beim Lappan-Verlag rauskommen. Vielleicht kannst du dich erstmal dem Publikum, das ich vielleicht noch nicht kennen könnte, das könnte ja durchaus sein, weil der hier tatsächlich auch so ein Comic-interessiertes Publikum dabei ist, vielleicht magst du dich mal mit ein paar Worten selbst vorstellen.
Sehr gerne. Also das Publikum kennt mich wahrscheinlich wirklich eher nicht, sondern wenn, dann aus einer anderen Ecke. Ich bin nämlich eigentlich ein Radiomensch, bin bei Radio FFN in Hannover, mache aber eine kleine Kolumne, die heißt Die Welt in 30 Sekunden und bin damit bei 20 Sendern in Deutschland jeden Tag zu hören, also mit Humor, aber eben nicht illustriert oder in Comicform, sondern einfach reines Wort. Und das ist jetzt hier mal wieder ein Buch im Lappan Verlag und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil ich finde, dass es gut geworden ist.
Bist du denn selbst jemand, der so auch so Cartoons und sowas selbst liest?
Nee, nicht. Also nicht so, dass ich da irgendwas zu sagen könnte, weil also es hat bei mir tatsächlich bei Lucky Luke und Asterix aufgehört.
Verstehe, ja. Und dann gab es aber dann von deiner Seite durchaus Interesse, das ein Buch zu machen, das du nicht alleine gemacht hast. Du bist eben als Autor für den Text verantwortlich und kriegst Unterstützung von jemandem. Wer hat dir denn da geholfen?
Das ist Fernandez, gegen den Strich, kennt man bestimmt. Mhm. Also ist ja wirklich für mich ein fantastischer, auch in dem Fall, muss man fast sagen, nur Illustrator, der einfach tolle Cartoons macht, der am Steinhuder Meer wohnt. Wir haben uns auch irgendwie getroffen und dieses Buch durchgesprochen, was ein bisschen auch aus Liebe zum Meer und zu so ganz spießigem Küstenurlaub entstanden ist. Und genau, der macht ja wirklich tolle Cartoons und Cartoonbücher und hat dieses hier freundlicherweise echt cool illustriert.
Wie konkret seid ihr auf den anderen aufeinander zugekommen? Wurde einander vorgestellt über Lappan oder sonst wen? Oder kanntet ihr euch schon? Wie war das? Wie kamt ihr zueinander?
Wir kannten uns. Also wir haben schon ein paar Projekte zusammen gemacht und auch schon ein paar ähnliche Bücher. Und das war irgendwie auch mein Wunsch, dass er das machen könnte. Und der Verlag hat es vermittelt, wobei inzwischen haben wir auch so einen Kontakt, dass wir uns auch hin und wieder mal schreiben. Und da haben wir uns tatsächlich, ich weiß noch, wir haben uns zusammengesetzt am Steinhuder Meer und haben uns irgendwie so ein paar Dinge überlegt, also zum Beispiel, wie man das Buch nennen könnte. Die Arbeitstitel waren noch ein bisschen anders. Mhm. Und ich bin immer so begeistert, wenn einer sich dann hinsetzt, also wirklich klassisch mit einem Bleistift, dann haben wir irgendwie so rumgesponnen und haben gesagt, okay, wir stellen uns vor, ein Schaf, das sagt Mäh, eine Kuh, die sagt Mu und ein ostfriesischen Bauern, der sagt Moin, also Mäh, Mu, Moin als Buchtitel. Dann sitzt der aber, während ich rede, sitzt der am Tisch und skizziert das Ding und ich denke, das kannst du jetzt schon so drucken, weil es halt einfach, das sind halt die Leute, die es können, ne? Die es und, einfach, ja, einfach aus dem auch. Handgelenk werfen und dann siehst du einfach irgendwie tolle Bilder und kannst nur staunen.
Jetzt sind die Norddeutschen, um die es ja auch tendenziell hier inhaltlich geht, um den Aufenthalt dort vor Ort, um die Menschen dort vor Ort, jetzt ja nicht der Menschenschlag, den man, den verbindet man eher mit einer gewissen Kühle, auch zwischenmenschlich gesehen, mit einer gewissen Distanz. Aber unter Umständen ist das ja gar nicht der Fall. Und gerade deshalb finde ich auch diesen Spagat zwischen dem humoristischen Ansatz und eben dieser Menschengruppe und dieser Region total faszinierend. Vielleicht kannst du uns einfach auch mal erzählen, warum ist das ja ein verdammt unterhaltsamer Reiseführer geworden? Was habe ich hier vor mir?
Also ich glaube, man muss tatsächlich so ein bisschen das Meer mögen, weil es ist so eine Mischung aus einer Liebeserklärung und wirklich Humor. Und ja, man macht sich ein bisschen lustig, auch über die Einheimischen, aber mehr noch über die Touris. Und ja, ich habe immer so eigentlich nur diese kleinen Beobachtungen aufgelistet, die man vielleicht kennt. Also wenn ich so reinblättere, so ein Cartoon wie Moin Schatz, sag mir was Romantisches, sagt sie. Er sagt Moin. Und sie sagt, oh, du bist so süß, dann ist das vielleicht genau das, was du beschreibst. Ne? Also dieses eigentlich kühle, kurz angebundene, was aber wahrscheinlich durchaus warmherzig gemeint ist. Und deswegen mag ich das auch so da.
Ja. Gerade jetzt bei diesem Comic beispielsweise, wie ist es denn? Kommt die Idee von dem Cartoon von dir? Kommt den von deinem Kollegen? Oder ist es gemeinsam ersponnen? Wie funktioniert das?
In dem Fall war es tatsächlich von mir und Miguel hat es illustriert. Ist aber auch schon oft anders gewesen. Also ich glaube, Ideen haben wir beide immer genug. Er macht ja auch eigene Bücher, hat jetzt gerade eins über pubertierende Jugendliche gemacht, wo er, glaube ich, relativ schnell relativ viele Ideen hat, aber in dem Fall war das tatsächlich von mir.
Tatsächlich ist es ja ein totaler Gewinn. Das lockert das komplette Layout des Buchs komplett auf mit diesen Cartoons, dass man einfach immer mal wieder schmunzeln muss, was man mit dem Getexte ja allein schon auf jeden Fall muss, auf die wir natürlich gleich auch nochmal kommen und da exemplarisch mal Sachen rausgreifen. Aber natürlich eben auch, wie gesagt, weil da durch die Bildebene natürlich dann nochmal ein ganz anderer Punkt reinkommt. Aber es hätte natürlich theoretisch auch vollkommen ohne solche Illustrationen funktioniert. Wie kamst du der Entscheidung, da eben welche einzubauen? Gerade weil du sagst, ihr kennt euch auch schon, gab es wahrscheinlich schon Erfahrungen in dem Bereich.
Ja, und es ist genau wie du sagst. Ich finde, das ist einfach ungleich hochwertiger. Mhm. Also das ist halt einfach die Möglichkeit, nicht nur eine Grafik einzubauen. Das würde vielleicht auch funktionieren im Buchhandel. Das weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht der Marketing-Experte, aber ich glaube, oft kommt es ja einfach nur vom Titel her. Man sieht irgendwie ein gutes Titelbild und einen guten Namen und sagt, das Buch nehme ich mit. Aber damit man wirklich nachhaltig sagt, das gefällt mir und ich muss lachen und das ist liebevoll gemacht, brauchst du sowas. Ich habe hier auch zum Beispiel so ein paar kleine, einfach nur Wortneuschöpfungen für Vegetation an der Küste. Ein Möwenzahn, eine Walnuss, ein Alpenveilchen. Ja. Und er malt bzw. skizziert dann einfach los. Und es sieht dann so witzig aus, dass es meistens lustiger ist, ne, als ich es mir selbst vorgestellt habe. Aber so kann man ihm auch Ideen hinwerfen und ich find's toll.
Du hast jetzt gemeint, die Touristen, die dort oben sind, sind eigentlich auch die, über die man sich so ein bisschen lustig macht. Gleichzeitig ist es aber eben natürlich auch ein gewisser touristischer Führer eben auch in dieser Region. Wer ist eigentlich die Zielgruppe von dem Buch?
Oh, ich glaube, die Zielgruppe ist, also wenn man mal an der Nord- oder Ostsee an so einer Strandpromenade langläuft, das sind ganz liebe Menschen, die wollen salzige Luft atmen und die wollen Möwengeschrei hören und die haben auch durchaus einen ganz guten Humor, aber das ist jetzt von mir liebevoll gemeint extrem spießig. Also das sind und da gehöre ich dazu übrigens. Ich mag das auch wahnsinnig gerne, bin da sehr oft und deswegen kommt es auch immer wieder dazu. Und die mögen eben auch so ein Buch, wo man sich in den Strandkorb setzt, das durchblättert und immer mal wieder was zu grinsen hat.
Lachen ist auf jeden Fall manchmal die beste Medizin. Gerade in Zeiten wie diesen ist das, denke ich, ein guter Ansatz.
Auch gerade diese Kombi, ne? Also finde ich auch, also dieses in Zeiten wie diesen sagen wir im Moment ja oft.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, also einmal mit dem Humor sollten wir alle niemals aufhören, weil das auch heilsam sein kann und diese Komponente mit dem Meer, ich habe es jetzt gerade schon wieder so ein bisschen ironisch gesagt, aber wenn man aufs Meer schaut und tief einatmet, das kann auch, also sind wir glaube ich jetzt im therapeutischen Bereich, aber mir persönlich tut das wahnsinnig gut, im Urlaub einfach mal aufs Wasser zu gucken, also Humor und Meer ist beides gut, so zum Runterkommen.
Danke, perfekt. Einfach perfekt. Genauso soll es sein. Ich habe hier im Buch verschiedene Kapitel quasi gefunden. Mhm. Da sind ganz viele Sachen drin. Wir haben natürlich einfach Beobachtung deinerseits, was ich jetzt immer eine Sache mal rauszugreifen wollte, einfach ganz putzig fand, waren diese Bewertungen, diese Ein-Sterne-Bewertungen von verschiedenen Sachen. Mhm. Das hat mir total gefallen. Ich weiß nicht, sind die ausgedacht oder
die sind ausgedacht.
Ja. Ja, aber sie sind glaubhaft, auf jeden Fall. Können so oft passiert sein. Und so findest du ganz viele verschiedene Möglichkeiten in diesen Kapiteln. Einfach deinen Humor zu präsentieren. Wie bist du an die Konzeption dieses Buches rangegangen? Wie hast du das gemacht? War das ein großer bunter Stichpunktzettel, der dann sortiert wurde? Oder wie?
Ja, das ist tatsächlich immer so eine Ideensammlung in meinem Handy, dass ich tatsächlich im Urlaub oder wo auch immer, wenn ich irgendwas sehe, wenn ich tatsächlich mal im Strandkorb sitze und höre Kinder, die schreiend rumlaufen und Eltern, die mit Reiswaffeln den Kindern hinterherlaufen und ihnen auch noch hinterherbrüllen, dann hat man eine Geräusch- und Lärmkulisse, die dann wieder das Gegenteil ist von Entspannung. Das ist aber sehr lustig und dann notiere ich mir das sofort, meistens nur als Sprachnotiz ins Handy und dann habe ich wirklich eine große lose Sammlung und dann werden daraus so kleine Texte, Grafiken oder eben sogar solche Cartoons von Fernandez.
Die funktionieren garantiert auch super gut in Lesungen. Gab es hier zu dem Buch schon Lesungen?
Heute gibt's dann eine. Bis jetzt noch nicht. Das ist ja auch sehr neu.
Ja.
Und heute erstmals heute Nachmittag hier auf der Buchmesse.
Und was erwartet das Publikum da? Weil ich mir, also auch wenn die das hören, hier schon, ist schon vorbei gewesen, aber das ist ja hoffentlich was, was wir noch in vergleichbarer Form auch nochmal woanders erleben können. Wie sieht so eine Lesung von euch aus?
Na, die sieht so aus, dass wir diese kurzen Texte, also heute ist er ja leider nicht mit dabei, aber mit einem Moderator zusammen werde ich das so ein bisschen in verteilten Rollen lesen und das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen von meinem Radiojob, dass wir sind auch dabei, dieses Buch in Teilen als Radio fast so kleine Hörspiele zu vertonen, wo dann so ein bisschen mehr direkte Rede reinkommt, also wenn ich gerade von schreienden Eltern erzählt habe, sowas kommt dann eben durch verschiedene Sprecherinnen und Sprecher zusammen und dann machen wir da so kleine ein- bis anderthalbminütige Mini-Hörspiele draus und das kann man auch wunderbar im Radio senden und vertonen und das versuchen wir halt in klein, in live, bei so einer Lesung auch.
Vielleicht lass nochmal einen ganz kurzen, kompletten anderen Schwenk mal machen, nochmal zum Thema Radio, weil du das jetzt auch mehrfach erwähnt hattest. Ich bin ja nur kompletter Laie. Ich habe den Eindruck, dass Radio und das klassische Funkradio im Laufe der letzten Jahre natürlich auch vor großen Herausforderungen stand, aber wo sie auf jeden Fall zwei aus meiner Sicht ganz tolle neue Facetten, also für mich neu, vielleicht war das schon immer so, entdeckt haben, ist zum einen das Thema, dass jetzt ganz viel aus dem Podcast einfach da rausfallen, aus den ganzen Sachen, die da produziert werden und zum anderen, dass Humor eine unfassbar große Rolle spielt. Also so richtig Comedy-Aspekt ähnlich schon mal Sachen, dass mir auch Videos in die Timeline gespielt werden von Menschen, die für ein Mikrofon gerade eigentlich im Radio zu sehen sitzen, aber eben auch nochmal als Video ausgespielt, humoristisch irgendwie das Publikum erreichen. Stimmt diese Beobachtung, dass Humor und eben einfach dieses Entertainment eine immer größer werdende Rolle spielt im Radio, im Publikumradio?
Nein, also bei der ersten Beobachtung, beim Podcast, gebe ich dir komplett recht. Das sind ja also eigentlich zwei unterschiedliche Gattungen, die sich aber dann doch wieder irgendwo ähneln. Das Handwerk ist dann grob ähnlich, wobei man eben im Podcast, da bin ich kein Experte, wo man mehr Zeit hat und sich eben auch wirklich mal ein bisschen unterhalten kann und ein bisschen nachfragen kann. Und in so einem klassischen, ich sag mal, massentauglichen Privatradio achtet man schon drauf, dass man kurz und knackig mal was erzählt, die Musik ein bisschen mal unterbricht und auflockert und ansonsten wünschen sich Menschen viel Musik. Mainstreamig und für viele passend. Und was Humor angeht, ist es nicht unbedingt so. Also das ist eher so, dass gilt eigentlich, was ich gerade für die Musik sage, auch für den restlichen Content, der im Radio stattfindet, der muss halt auch schon für viele gut erträglich sein. Und bei Humor ist es meistens so, dass es in Nischen passt und dass jeder dann doch irgendwie den anderen Humor hat. Deswegen, es kommt immer drauf an. Wobei, bei mir wiederum ist es so, also mein Sender ist Radio FFN und wir wiederum haben eine Humor-DNA, wie glaube ich kein anderer, weil bei uns gab es dieses Frühstücksradio. Damals mit Olli Welke, Dietmar Wischmeier, Olli Kalkofe, die haben in den 80ern schon, Ende der 80er angefangen, wirklich erstmals Radio-Comedy zu machen, und das steckt bei uns immer noch drin. Deswegen gibt's bei uns auch sehr viel Comedy, und deswegen ist wiederum die Zielgruppe ein Stück weit sogar so erzogen, dass die sich das wünschen. Das ist bei anderen Sendern aber anders. Und da ist es, nach meiner Beobachtung, nimmt's auch nicht unbedingt zu, sondern ist eher so, dass alle vorsichtig geworden sind. Es gibt auch immer einen gewissen wirtschaftlichen Druck, und man muss immer viele Leute erreichen, und da ist es mit Humor manchmal schwierig. Wenn man mutig ist, sollte man es trotzdem tun.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für die kurzen Einblicke da auch mal in diese Welt. Das finde ich mal total faszinierend, wie man eben auch einfach eine breite Masse wirtschaftlich sinnvoll erreichen kann. Das ist, denke ich, total spannend. Und ich würde mich auch total freuen, wenn wir bestes Strandwetter auch möglichst vielen Menschen unterjubeln können. Denn das ist auf jeden Fall äußerst unterhaltsam, gerade wenn ihr in die Richtung Norddeutschland mal fahrt. Ich selbst bin relativ regelmäßig in Meckpomm zum Beispiel. Da ist der Menschenschlag natürlich schon noch ein anderer, aber es gibt halt eben einfach eine gewisse nordische Kühle. Und wenn ihr dann ein bisschen was abgewinnen könnt, wenn ihr einfach Lust habt auf gute Unterhaltung, auf ein toll gelayoutetes Buch mit tollen Texten und vor allem auch natürlich ansprechenden Illustrationen, dann seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig. Ich danke dir vielmals für den Besuch und für das Gespräch heute zu deinem Buch.
Vielen Dank, gleichfalls. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Wir sprechen nun mit einer Dame, von der ich gerade gemerkt habe, dass ich schon mal bei einer Lesung von ihr war. Nämlich bei einer Lesung in einem Parkhaus, habe ich es genannt. Ob das wirklich so ist oder nicht, müssen wir gleich gemeinsam rausbekommen. Sie hat ganz aktuell beim Carlsen Verlag ein Buch veröffentlicht, das schön ist, das viele Dinge anspricht und das vor allem auch sich einen ganz konkreten Zeitpunkt in der Geschichte rausnimmt, eine konkrete Region in der Welt, und das auch ein bisschen auseinandernimmt, uns dabei mit verschiedenen Figuren an die Hand nimmt und eben wirklich eine Geschichte erzählt, über die ich mich unterhalten möchte. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ja, hallo, ich bin Bea. Bea Lewis, Comiczeichnerin.
Comiczeichnerin heißt, und das habe ich hoffentlich richtig am Anfang gesagt, dass du schon eine ganze Menge Sachen gemacht hast. Ne? Das ist ja nicht nur so, dass wir aktuell Super-GAU beim Carlsen Verlag bekommen können, sondern es gab schon eine Menge andere Sachen von dir. Tu uns und beziehungsweise meinem Publikum nochmal den Gefallen und stell dich vielleicht auch mit eigenen Worten mal kurz vor.
Ja, ich bewege mich auf unterschiedlichen Gleisen. Ich bin Comiczeichnerin mit Super-GAU, ist auch sozusagen mein erstes Graphic Novel Debüt als Autorin erschienen. Ich mache aber seit einigen Jahren, genau genommen seit 2022, auch Kinderbücher, illustriere die vor allem, und sonst Illustratorin für unterschiedliche Sachen. Ich bin in Italien geboren, aber mein Vater kommt aus Südkorea, hat hawaiianische Wurzeln, chinesische Wurzeln. Wir haben in Seoul gewohnt, wir haben in New York gewohnt, und es ist immer schwer zu erklären, woher ich wirklich komme. Mhm. Aber ich wohne seit 12 Jahren in Berlin und fühle mich da zu Hause.
Das ist doch schön. Woher man kommt, ist auch ein bisschen egal im Endeffekt. Es geht darum, wer man ist. Ne?
Genau. Wohin die Reise führt.
Ich habe erzählt, dass ich jetzt bei einer Lesung von dir gewesen bin, beziehungsweise zusammen mit deinem Kollegen, mit dem du zusammengearbeitet hast. Das war nämlich zu Der König der Vagabunden, also zusammen mit Patrick Späth in Frankfurt, in so einem Atelier, organisiert von Jakob Hoffmann, liebe Grüße. Was ist das denn gewesen für ein Buch?
Der König der Vagabunden ist eine Comicbiografie über einen Anarchisten, den nur wenige kennen und vor unserem Buch eigentlich kaum jemand noch kannte. Wurde von der Presse als König der Vagabunden ernannt, weil er sich wirklich tief mit den Rechten von Obdachlosen und Vagabunden der Zeit auseinandergesetzt hat. Ne? Das war für ihn irgendwie das Hauptthema. Es gab damals extrem viele Arbeitslose, extrem viele Vagabunden. Ein kleiner Teil davon war auch freiwillig auf der Straße, so als um ein Zeichen gegen der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaft zu setzen. Aber ja, man muss sich das so vorstellen, es ist ein bisschen wie heute leider. Die meisten, die auf der Straße leben, sind in dieser Situation so quasi gezwungen. Mich hatte das Thema Obdachlosigkeit damals, als mich Patrick Späth für die Graphic Novel angesprochen hatte, schon sehr beschäftigt. Ich habe in 2016 in einer obdachlosen Unterkunft gearbeitet, und als er mir als er mir das Projekt vorschlug, war es mir klar, dass ich das machen wollte.
Mhm. Und offensichtlich war es ein Erfolg, denn in meiner Bubble haben das eine Menge Leute gelesen, die es auch ganz gut fanden. Ihr wart damals noch beim Avant Verlag, auch da mal wieder liebe Grüße, aber ich glaube, ich sollte aufhören, ständig Leute zu grüßen in diesem Podcast. Denn Supergau ist jetzt ja ganz woanders erschienen. Die arbeitet inzwischen mit Carlsen Comics zusammen. Da fangen wir jetzt natürlich auch nochmal an. Hier steht wieder Debüt, da steht Autorinnen-Debüt und ich glaube, Debüt ist ein Wort, da habe ich manchmal den Eindruck, das schreiben die drauf, weil es gut ist. Das verkauft sich besser, wenn man Debüt drauf schreibt. Würdest du selbst sagen, du bist Debütantin?
Ich meine, wo ist der Anfang der Dinge? Ne? Kann man nie wirklich, egal wo, man muss, der Anfang wirklich zu definieren, ist immer ganz kompliziert. Jetzt will ich nicht in das Philosophische reinrutschen. Aber wann habe ich überhaupt angefangen mit Comics? Ich habe sehr früh angefangen, wenn wir schauen wollen, als Teenager. Beruflich kam es natürlich Schritt für Schritt. Ne? Das ist nie so, okay, heute mache ich einen Comic, in 2 Jahren erscheint es und jetzt bin ich Debütantin. So funktioniert das nicht. Aber vielleicht, was ich in diesem Buch zum ersten Mal wirklich gemacht habe, ist mich jahrelang mit der Geschichte auseinanderzusetzen, Dialoge zu schreiben und umzuschreiben, neu zu schreiben. Und das war für mich tatsächlich auch die größte Herausforderung dabei.
Bevor wir natürlich auf jeden Fall gleich auf den Inhalt zu sprechen kommen, vielleicht dann schon noch trotzdem nochmal die Frage, was letztlich die Inspiration dafür gewesen ist. Warum hast du dich diesem Thema gewidmet? Und vielleicht sollten wir mal sagen, warum doch zumindest das Thema mal anschneiden. Was war deine Motivation, hier überhaupt in die Arbeit zu gehen, weil das wirklich nach viel Arbeit auch klingt?
Ja, ich hatte verschiedene Themen tatsächlich und dieses Buch handelt ja um verschiedene Sachen. Das ist zum einen nochmal das Thema Obdachlosigkeit und nicht nur das, sondern auch Themen so wie Lebenskrisen waren für mich ein großes Thema, eine große Motivation damals. Lebenskrisen, Einsamkeit in Berlin, weil ich das ja täglich auch gesehen habe, erlebt. Berlin ist halt eine Stadt mit richtig krasser Einsamkeit, finde ich. Und dann die Frage nach Gemeinsamkeit. Ne? Was bedeutet dann das, zusammen in einer Stadt zu leben? Ne? Wir wohnen, Berlin hat so viele Einwohner, wir sind halt so viele und jeden Tag treffen wir halt so viele Menschen. Jetzt sind wir auf der Leipziger Buchmesse und ich muss nochmal denken, krass, so viele Menschen und jeder hat ein Leben. Mhm. Und diese Themen haben mich bewegt. Und dann irgendwann, als Der König der Vagabunden erschienen ist, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass wir ja die Biografie von diesem einen Mann erzählt haben, aus quasi also sehr nah aus seiner Perspektive sozusagen. Er hatte aber Frauen, Freundinnen, Freunden, Kollegen, die sein Leben und seine Biografie so stark beeinflusst haben. Und ich wollte die Würde der Nebenfiguren so nochmal, wie kann ich das sagen, so stärker machen und habe mich gefragt, ob es nicht eigentlich nicht cool wäre, eine Geschichte, wo jede Hauptfigur und Nebenfigur abwechselt in die Hauptrolle sozusagen.
Du schiebst den Fokus einfach ein bisschen. Die klassische Hauptfigur gibt es schon mehr oder weniger, aber letztlich haben auch die Nebenfiguren mehr als genug Screentime, würden wir im Filmbereich sagen. Ja.
Genau. Die übernehmen immer mal wieder, je nach Szene, eine wichtige Rolle, ja.
Ich habe ein paar ganz besonders beeindruckende Zahlen gelesen, die, wenn man die Summe sich vor Augen führt, ist das schon extrem krass. Denn auf einer der letzten Seiten von Supergau fasst du nochmal zusammen, was am 11. März 2011 passiert ist, nämlich ein großes Erdbeben, infolge dessen wir mehrere Tsunamis hatten und von diesen Tsunamis und von diesen daraus folgenden Katastrophen war im Konkreten auch Japan betroffen und das ist ja auch der Ort der Handlung, von der wir hier sprechen. Es ist aber letztlich auch nur ein Aspekt des Buchs, in dem viel weitere Sachen stecken. Vielleicht magst du uns aus deiner Sicht mal erzählen, wovon Supergau eigentlich handelt.
Supergau findet vor allem an einem einzigen Tag statt. Das ist der Zeitrahmen der gesamten Graphic Novel. Es fängt ganz früh morgen an und es endet tief in der Nacht vom 11. März 2011. An diesem Tag ist in Japan, da fand der krasseste Erdbeben statt, das jemals in Japan aufgezeichnet wurde. An dem Tag berichten die Medien von 8,9, aber in Wirklichkeit, also hat sich später festgestellt, dass es noch höher war, es war 9,1 oder so. Und dieser Erdbeben verursachte mehrere Tsunamis. Einige davon waren über 10 Meter hoch. Und diese Wassermasse, die aus dem Ozean kam, überflutete 500 Quadratkilometer Land. Und 500.000 Menschen wurden obdachlos. Die Opferzahlen sind noch nach wie vor unklar. Man spricht von 20.000, 22.000, 18.000. Und das ist immer so krass, wenn man Nachrichten hört und hört diese Opferzahlen. wir sprechen von Unterschieden von 2000 Menschenleben.
Ja.
Ne, also wie viel ist das denn? Also wie krass ist das? Das ist ein Aspekt, das ist ein Schauplatz der Graphic Novel. Und eine Figur aus 8 erlebt die Katastrophe. Mhm. Alle anderen Figuren, die leben in Berlin. Ne, das ist vielleicht das Schwierige an dieses Buch. Es handelt ja nicht um die Katastrophe selbst, sondern es handelt viel um die Auswirkungen, die diese Katastrophe auf manche Menschen hat, direkt, aber auch welche Auswirkungen die Sachen, die auf der Welt passieren, auf uns haben in unserem Alltag. Ne? Also ich habe irgendwann mal überlegt, eigentlich in Japan am Vormittag vom 11. sind alle Menschen aufgewacht wie immer. Die Mütter haben und die Eltern haben Frühstück für die Kinder gemacht. Die Kinder sind zur Schule gegangen, die Eltern zur Arbeit. Und dann mitten im Tag ist halt dieser krasse Erdbeben und eine Stunde später kommt der Tsunami. Und wie schnell ändert sich, kann sich ein Leben ändern? Und wie schnell kann das gehen? Vollkommen unerwartet. Und dann fand ich wiederum spannend, zu meinem Alltag, was ich kenne, zu meinem Alltag zurückzukehren, Berliner normaler Alltag, die U-Bahn, die S-Bahn, der Cottbusser Tor, wo es immer so an Leben nur so wimmelt. Und mir denken, also einfach diese Menschen anschauen und denken, krass, wir ziehen alle unser Ding weiter, egal was auf der Welt passiert.
Mhm.
Was bewegt uns wirklich durch den Tag? Was bewegt uns? Und wie sind wir miteinander verbunden? Ich bin überzeugt, dass wir alle viel mehr miteinander verbunden sind, als wir davon bewusst sind.
Also hast du auch den Eindruck, wir sollten über eigentlich Grenzen hinweg weltweit gesehen eine Art von Zusammenhaltsgefühl haben und dann natürlich auch weltweit so Themen wie jetzt konkret so eine Katastrophe auch viel mehr zum Beispiel auch nachbearbeiten und nachdenken? Soll das uns alle viel mehr, sollten wir da empathischer sein miteinander weltweit?
Ich auf jeden Fall, ich will, das ist mir auch wichtig zu sagen, ich will mit diesem Buch, ich gebe keine Antworten, ich stelle aber richtig viele Fragen und ich finde es super, wenn Menschen dieses Buch leben, auch sich ähnliche Fragen stellen. Ja, ich glaube, das ist für manche vielleicht auch frustrierend. Ne? Dieses Buch endet auch sehr offen, ist natürlich einen einzigen Tag, da kann man keine Geschichte zu Ende erzählen sozusagen. Aber ja, für mich ist die Frage wichtig, was heißt Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Ne? Gibt es kleine Sachen, die wir machen können, die den Alltag der Menschen verbessert? Können wir mit Menschen, die wir gar nicht kennen, eine andere Haltung haben, sie respektieren dafür, dass sie auch ein Leben haben, dass sie auch Sorgen haben, dass sie, und so versuche ich vielleicht ein bisschen für mich auch, durch die Straßen zu laufen und denken, es geht nicht nur um mich.
Mhm. Tatsächlich sind das ja Trends, ne? Also, dass man immer mehr im eigenen Kreis denkt, wenn überhaupt.
Meine Freunde,
genau, kleine Bubble, Menschen vermeiden Nachrichten. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, dass Menschen, viele Nachrichten einfach, die bekämen gar nicht mit, wenn eine Katastrophe wie diese passieren würde. Das sind Trends, die nehme ich wahr. Was ich auch wahrgenommen habe, war beim Lesen des Buches, was für ein geiler Lesefluss das einfach ist. Das liest sich mega gut. Einfach auch, und das muss man mal so knallhart sagen, uns du hier im Regelfall nicht mit Text überlädst. Das schaue ich mir an, ich verstehe es. Mir muss keiner sagen, oh, ich bin traurig, weil ich sehe, dass diese Figur gerade traurig ist. Ich kann mir vorstellen, was sie denkt, und ohne dass du das nochmal zwanghaft ausführst, das liest sich mega geil weg. Das ist ein richtig, also es ist wirklich angenehm zu lesen, ganz tolles Leseerlebnis, und das Ganze wird auch dargestellt durch ein Artwork, das mich auch beeindruckt hat. Es sind viele, es sind abstrakte Situationen dabei, es gibt so eher limboeske Situationen, wo auch immer die gerade sind, in einer Form von Nirvana. Das Buch beginnt mit einer Situation, wo die Protagonistin sich vorstellt, sie fliegt durch den über die Stadt und so. Also da sind ganz viele tolle Sachen drin. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zum einfach zur Entstehung des Buches zu sagen und mit welchen Ideen du rangegangen bist, diese Situation und diese Menschen optisch auf Artwork-Ebene darzustellen.
Ja, also ich habe, ich glaube insgesamt, waren das ungefähr 5 Jahre gebraucht, um diese Graphic Novel zu Ende zu schreiben und zeichnen. Bei mir kommen oft zuerst die Bilder und erst dann kommt die Sprache.
Mhm.
Das heißt, viele Szenen habe ich zuerst in meinem Kopf bearbeitet, visuell, und dann angefangen zu zeichnen, und in der Zeichnung, innerhalb der Zeichnung entstanden die Dialoge. Ja, vielleicht auch deshalb ist es nicht so überladen. Ne? Mhm. Also eben in meiner Zusammenarbeit mit Schriftstellerinnen ist es oft das Problem, dass es sehr, natürlich schreiben sie. Mhm. Und sie schreiben immer zu viel. Es ist halt einfach immer zu viel. Und ich meine, das ist eigentlich keine Kritik. Es ist, glaube ich, ein Teil von der Zusammenarbeit mit Autorinnen. Auch dieses Rausschneiden von textlichem Inhalt. Ich genieße es persönlich total, wenn ich Graphic Novels lese, wo es lange Bildschrecken gibt und nicht so viel Text. Und dann konzentriere ich mich wiederum mehr auf den Text, den es gibt.
Und gerade so die eigentliche Entstehung, hast du das gesagt, du denkst bildlich, gab es dann auch einfach mal in der wirklichen reinen Entstehung her, gab es erst eine Scribble-Phase, eine Vorzeichnungsphase, wie bist du da an die eigentliche Produktion gegangen?
Es gab auf jeden Fall, ich habe extrem viele Thumbnails gemacht, die sind aber wirklich winzig, also Thumbnails von den Seiten. Mhm. Das ist natürlich nach den Charakterskizzen. Ne? Die Charakterskizzen, das kam für mich als allererste. Ich habe einfach angefangen, diese Figuren, die Gesichter, unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu zeichnen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt dann die konkreten Szenen in so winzige Seiten-Thumbnails runter zu skizzieren. Die sind wirklich ganz klein. Ich glaube, wir sprechen von 2x3 Zentimeter.
Okay. Ja.
Mit kleinen Notizen nebendran, was passiert, was um dann da ganze Seitenstrecken durchgestrichen. Und wenn die Seiten, der Fluss, der Lesefluss irgendwie funktioniert, dann habe ich das eigentliche Storyboard angefangen. Storyboard mag ich aber nicht auf Papier, denn Storyboard mag ich immer digital, weil das viel, viel schneller geht.
Ja, ja.
Genau, aber die Seiten, die Zeichnungen, das ist alles noch rein analog entstanden.
Und hattest du dabei irgendeine Form von Unterstützung vom Verlag oder sonst wem oder hast du das komplett selbst gemacht? Denn du hast ja gesagt, dass diese ganze Arbeit und die Art und Weise, an so ein großes Werk zu gehen, ja auch ein Debüt für dich war. Da hattest du doch bestimmt Unterstützung, hoffe ich.
Ja,
wenn ja, von wem?
Voll. Eine extrem gute Unterstützung kam von Jean-Baptiste Courceau. Mhm. Ist privater Lektor und er unterstützt total viele Comiczeichnerinnen in Deutschland und in Frankreich bei der Entstehung ihrer Comics. Und die Art und Weise, wie er mit Comiczeichnerinnen zusammenarbeitet, ist unterschiedlich. Wir haben uns vielleicht einmal im Monat getroffen und nochmal eine Zusammenfassung von den aktuellen Stand gemacht. Und er hat mir einfach total viele Fragen gestellt, sehr viele Fragen gestellt und auch einiges Inhaltliche in Frage gestellt. So von wegen, funktioniert das so? Kommt es so rüber? Ist das, was du sagen willst? Und spiegelt sich wieder in den Bildern, in den Texten? Und genau, und einfach jemanden da zu haben, der immer ein offenes Ohr für meine Geschichten hat, ist extrem wichtig. Ein Comic zu machen kann extrem einsam werden, ne, wenn man nicht mit anderen drüber spricht. Aber genau, so eine Person zu haben, wo ich wusste, ja, einmal im Monat treffe ich sie, und das ist verbindlich und es ist auch, das hat extrem geholfen. Genau, und zusammen haben wir auch versucht, ein bisschen dieses Netzwerk, hinzubekommen.
Die Figuren geflecht untereinander.
Genau.
Ja.
Genau. Er hat auch da geholfen und so Vorschläge gemacht.
Sehr gut.
Genau.
Jetzt sind wir hier bei der Buchmesse in Leipzig und ich habe auf jeden Fall schon, wie gesagt, mitbekommen, dass du auch mal Lesung gemacht hast. Wie sieht's denn aus? Das Buch ist relativ fresh, glaube ich. Das habe ich seit ein paar Wochen erst zu Hause liegen. Wie reagiert denn das Publikum? Vielleicht auch hier konkret auf der Buchmesse. Hier gibt es ja auch Signierstunden. Erzähl mal, wie reagiert die Comic-Leserschaft?
Also, ich hatte bisher nur eine Lesung. Mhm. Das war die Release-Veranstaltung in Berlin. Die lief extrem gut, auch irgendwie so viel besser, als ich erwartet habe. Nicht jetzt meine Leistung und meine Lesung oder so, einfach die Menschen, das fand ich so unglaublich berührend, wie sie wirklich dabei waren und zugehört haben und so viele Fragen gestellt haben. Ich glaube schon, dass mit dieser Graphic Novel, auch vielleicht dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Themen anspreche, dass viele Menschen sich auf die eine oder andere Art und Weise angesprochen fühlen. Und das merke ich jetzt auch zum Beispiel bei den Signierstunden bei so generell, wenn ich mich über das Buch austausche mit Menschen, die es gelesen haben. Und das ist für mich natürlich so ein tolles Geschenk.
tolles Geschenk war es auch, dass du uns heute deine Zeit gewidmet hast, vorbeizukommen, ein bisschen über dich, deine Arbeit und dein Buch zu sprechen. Ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist und wünsche dir weiterhin auch noch viel Erfolg hier auf der Buchmesse in Leipzig.
Herzlichen Dank.
Bis dahin, ciao. Ich hätte fast gesagt, ein Kreis schließt sich, aber es ist kein Kreis, es ist nur einfach ein Wiederaufnehmen, denn ihr wisst es vielleicht, als hier vor vielen Jahren diese ganzen Interviews losgegangen sind, da war so die erste Interview der Balk, das waren ganz viele Kollegen von dem Herren, der jetzt gerade bei mir sitzt, denn ich bin irgendwie beim Lappan Verlag gelandet, stand an einer dieser berühmten Comic-Conventions, die es inzwischen nicht mal mehr gibt und habe dort die Creme de la Creme der Cartoon-Szene interviewen dürfen und das ohne zu wissen, wer das eigentlich ist. Inzwischen bin ich ein bisschen besser vorbereitet, habe die Bücher gelesen und kenne auch manche Namen und freue mich deswegen sehr, heute jemanden zu begrüßen, der, ich habe lange überlegt, wie ich es nenne, aber ich glaube, ich würde sagen, es ist ein Poesiealbum, veröffentlicht hat, in dem wahnsinnig tolle Sachen dabei sind. Jemand, dessen Arbeit, ich das kennt das vielleicht, den man irgendwie die Arbeit, die hat man über Jahre irgendwo schon mal irgendwie mitgenommen, aber man weiß gar nicht genau wann, aber man kann sich das Leben ohne eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Voll gut, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ja, hi, ich bin Tobias und man kennt mich als Krieg und Freitag.
Hallo Tobias. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe gehört, du warst gestern mit den Kollegen vom Verlag unterwegs. Es ging ein bisschen länger. Hat Spaß gemacht gestern?
Ich habe Kopfschmerzen. Aber war gut. Hat sich gelohnt, ja.
Hat sich gelohnt, sehr gut. Kennst du die Kollegen unterm Lappan Verlag? Seid ihr so untereinander ein bisschen vernetzt?
Ja, absolut. Also Ralf Rute, Metabene und so weiter. Das sind, die würde ich mittlerweile schon als Freunde bezeichnen.
Seid ihr auch mal zusammen bei den Veranstaltungen?
Absolut, ja. Das ist immer so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling.
Ach ja, nice. Ja,
man gibt sich so ein bisschen Updates, was in der Zwischenzeit beim anderen passiert ist und hat einfach Spaß. Arbeitet eine Stunde am Tag, also signiert Bücher und ansonsten ist es einfach nur Fun. Und währenddessen natürlich auch, während der Signierstunden.
Es gibt unfassbar viele Interviews mit dir, wo Menschen dir Fragen stellen, wie das so ist mit der Arbeit, wie du auf die Ideen kommst und was nicht alles. Deswegen würde ich die jetzt ungern alle wiederholen und einfach mal dazu raten, dass ihr das umfangreiche Interviewportfolio von Krieg und Freitag mal ergoogelt. Da sind viele tolle Sachen und Gespräche dabei gewesen. Würde trotzdem jetzt auf jeden Fall gerne mal einen Fokus legen auf das aktuelle Buch, was beim Lappan Verlag erscheint. Denn das ist eine Sammlung. Ich habe es als eine Art Poesiealbum beschrieben, weil Poesiealbum ja so viel sein kann und ich glaube, so viel ist es auch. Würdest du mir da zustimmen? Ist das ein Poesiealbum?
An das Wort habe ich gar nicht gedacht. Das ist so ein bisschen oldschool.
Ja.
Poesiealbum. Ich weiß gar nicht, ob Jugendliche das heute noch verwenden. Also ich habe gedacht, das soll so ein wenig wie ein Skizzenbuch aussehen.
Mhm.
Also der Gedanke war, dass ich schon über mehrere Jahre hinweg dieses Buch mit Zeichnungen befülle und wir das dann quasi als Faksimile an die Leute jetzt herausgeben. Inwieweit haben sich natürlich meine Zeichnungen über die Jahre über viele Bücher und Zettelsammlungen erstreckt, aber jetzt haben wir halt mal alles gebündelt.
Da ist unfassbar viel drin. Los geht's 2017. Da sind scheinbar deine ersten Sachen entstanden,
ja,
die wir ja auch, also vor allem auch online natürlich viel wahrnehmen können. Das ist, da gibt's ganz viel, was man da sehen kann. Jetzt erscheint es in Buchform und ich frage mich, ob das in eine Art Konkurrenz tritt zu deinem Online-Auftritt. Ist das der Fall oder ist das nicht der Fall?
Nö, es befruchtet sich gegenseitig. Also Leute werden durch die Bücher auf den Online-Auftritt aufmerksam, mhm, und umgekehrt. Also das funktioniert sehr gut Hand in Hand.
Die Sachen, die ich von dir kenne, die sprühen ja nur so vor Abwechslung. Da ist ja unfassbar viel drin. Also, dass Sachen nicht repetitiv werden, ist eine gewisse Herausforderung, glaube ich, für Cartoonisten. Ja. Gerade wenn sie regelmäßig irgendwas machen. Wie gehst du daran? Wie machst du das? Hast du eine unfassbar große Ideensammlung? Gibt es so einen WhatsApp-Kanal, in dem du nur du drin bist, um Dinge reinzuschreiben? Erzähl mal, wie sammelst du Ideen? Wie machst du das eigentlich? Wie sieht dein Alltag aus als Cartoonist?
Also ich versuche strukturiert an meine Arbeit ranzugehen und scheitere dann regelmäßig daran. So ist es halt so, dass die Ideen wirklich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen dann zu mir kommen. Also manchmal fällt mir einfach was unter der Dusche ein. Manchmal muss ich lange um eine Idee ringen, während ich am Schreibtisch Löcher in die Luft starre. Das ist super unterschiedlich und auch so hinter diesem Abwechslungsreichtum, also ich bin froh, dass das auch so rüberkommt, steckt gar kein großer Masterplan. Anscheinend habe ich einfach von selber sehr unterschiedliche Ideen, von ernst bis sehr, sehr albern.
Da gibt's ja dann sicher auch ein Publikum, das auf dich reagiert. Also wenn ich irgendwas sehe, das ist ja auch so, ja klar, erscheint das alles bei, was weiß ich, Instagram und wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, mhm. die wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Aber das ist ja auch so eine Art von Kunst, die geht darüber ja noch hinaus. Du bist in irgendeiner Chatgruppe, in der Familienchatgruppe, irgendwer hat einen Screenshot von deiner Arbeit und postet die da rein, weil er es so geil findet. Das hat eine sehr große Reichweite. Bist du deiner enormen Reichweite bewusst und der Menschen, die dich lesen?
Ja, zu 99% überhaupt nicht. Das fällt mir dann plötzlich wieder ein. Also ich habe ja auch so meinen ganz normalen Alltag, bring den Müll runter, das Kind zur Kita und so weiter. Und das spielt in 99% meiner Zeit überhaupt keine Rolle. Und dann kriege ich dann jedes Mal, wenn ich bei solchen Messen beispielsweise bin, einen Reality-Check und bin dann fast schon ein bisschen schockiert, so, oh mein Gott, das, was ich hier mache, das hat ja wirklich eine Relevanz für Menschen, die mich eigentlich gar nicht persönlich kennen und es sind gar nicht mal so wenige.
Und vor allem ist ja auch nochmal eine andere Sache, die Leute vor Ort irgendwo zu treffen, als dann zum Beispiel im Internet auf den besagten Plattformen.
Ja.
Jetzt sind eigentlich genau genommen alle sozialen Netzwerke, die man so kennt, gerade irgendwie in der Kritik.
Mhm.
Auf welchen der Plattformen findest du statt? Wo hast du für sich persönlich die beste Erfahrung? Ja, erzähl mal.
Also, bei Instagram habe ich noch erstaunlich positive Erfahrungen, auch wenn Meta als übergeordneter Konzern sich gerade in eine sehr bedenkliche Richtung entwickelt. Dann habe ich irgendwann so in den letzten Wochen dann auch öfter mal politische Inhalte gepostet und dann gemerkt, okay, da sind auch schon ganz schön viele Nazis unterwegs. Mhm. Also das war dann doch hart, da musste ich auch zeitweise meine Kommentare etwas einschränken. Nichtsdestotrotz habe ich da zum größten Teil immer noch eher positive als negative Erfahrungen. Twitter, also X, nutze ich gar nicht mehr. Ich habe den Account noch, aber der wird nicht mehr bespielt. Ist ein absoluter Höllenpfuhl. Und am erfreulichsten ist aktuell eigentlich Blue Sky.
Mhm.
Also das zeichnete sich erstmal so ein wenig ab, dass das einer dieser kurzlebigen Hypes sein wird, aber mittlerweile hat sich da wirklich eine sehr lebendige Community gebildet und da habe ich große Hoffnungen, dass das vielleicht dann so der eine Ort sein wird, der halt nicht von diesen schlimmen Entwicklungen betroffen ist.
Das heißt, es gibt dann da auch Menschen, die nicht nur liken, sondern auch kommentieren und eine Art von Interaktion letztlich haben.
Ja, genau. Und es ist eine Interaktion, die man überhaupt nicht mit dem vergleichen kann, was bei X zum Beispiel vor sich geht. Also das ist von gegenseitigem Respekt getragen und da wird sehr wenig getrollt, sehr wenig gepöbelt. Da herrscht noch eine ganz gute Atmosphäre.
Den Eindruck habe ich auch gerade konkret auch in dieser, ich nenne sie mal Comic-Bubble, ist Blue Sky auf jeden Fall auch relevant. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel in der Film-Bubble tendenziell die Threads wieder eher so ein Thema wäre. Also ja. Ganz interessant, wie sich das auch so ein bisschen verteilt, dass einfach eine totale Diversifizierung in den Netzwerken stattgefunden hat.
Ja.
Nicht so wie früher, also aber vor 20 Jahren, als alle auf Facebook oder StudiVZ waren. Ich glaube, das ist vorbei. Sondern man trifft eben auf, je nach auch Zielgruppe und Interessen auf ganz unterschiedlichen Plattformen. Und woran ich ja bei Online-Comics oder Online-Cartoons immer denken musste, ist natürlich auch Webtoon. Ich weiß nicht, ob der Webtoon ein Begriff ist, quasi der Marktführer für Online-Comics. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ob das eine Plattform wäre, auf der deine Arbeiten funktionieren können. Kennst du die Plattform und hattest du da mal drüber nachgedacht?
Ich stolpere immer mal wieder zufällig darüber, bin aber tatsächlich selber als Konsument gar nicht so der riesige Comic-Experte oder Nerd.
Ja.
Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht in diese Sparte. Von daher hat das bisher noch nicht besonders viel Relevanz für mich gehabt. Aber Webtoon, da kann man dann digitale Comics und Cartoons lesen oder
Genau, es sind meistens in Amerika gibt es eine App zu, es gibt häufig Fortsetzungsgeschichten natürlich eben auch.
Ah, ja.
Und vor allem auch was mit, zwar du kannst wischen, es gibt keine klassischen Panels, nur wischen, aber es sind halt überhaupt mehrere Sachen und eben nicht nur maximal vier zum Beispiel, wie das vielleicht auch bei den Sachen der Fall ist. Genau.
Okay. Ich würde mir das durchaus mal anschauen, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Will auch keine Werbung für machen, ist auch nicht nur geil.
Okay, gut.
Wir kriegen hier teilweise recht persönliche Einblicke. Du hast zum Beispiel auch mal ein Foto da drin, wie du dein Kind auf dem Bauch trägst, weil einfach auch die echte Welt im Laufe der Jahre, die wir hier zwischen 2017 und 2024 von dir präsentiert kriegen, natürlich nicht stehen geblieben ist. Und das waren ja nun wirklich ein paar sehr wilde Jahre,
ach, muss man mal so sagen, ja,
oder?
Wollen wir da anfangen?
Also Halleluja. Vielleicht blenden wir einfach mal ganz groß Corona aus, wo ich keinen Bock drauf habe, drüber zu sprechen.
Ja, ja.
Aber vielleicht also so ein Kind kriegen, ist eine Erfahrung, die ich im selben Zeitraum übrigens auch zweimal gemacht habe, die verändert einen ja total. Würdest du sagen, dass es bei dir eine Veränderung gab, vielleicht auch in deiner Arbeit und in deiner Themenwahl?
Ja, also das Kind ist einfach wahnsinnig inspirierend und Also ich bekomme durch mein Vatersein wahnsinnig viele Ideen quasi geschenkt.
Ja.
Also mein Sohn sagt ja auch ständig super originelle und sehr witzige Sachen, die ich im Prinzip einfach nur eins zu eins aufschreiben oder zeichnerisch umsetzen muss. Und nicht umsonst sind daraus ja auch schon zwei kleine Büchlein entstanden. Das ist toll. Also ich habe mir das Vatersein ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt und bin doch... ich will jetzt nicht sagen positiv überrascht, aber es ist noch besser, als ich vorher geglaubt hätte. Und als Künstler ein ganz klarer Gewinn.
Das klingt echt so, als gäbe es auch mehr als genug Material und Ideen für viele weitere Bücher. Ist das der Fall oder bist du auch immer so ein bisschen auf der Suche?
Ich bin auch auf der Suche. Ich habe in letzter Zeit auch weniger gezeichnet tatsächlich. Ich bin da gerade so ein bisschen in so einer Flaute. Bin auch sicher, dass diese Flaute irgendwann wieder enden wird. Aber ja, also gerade weil ich mich nicht wiederholen möchte, brauche ich dann doch manchmal so Findungsphasen, wo ich dann mal schaue, was ist denn jetzt eigentlich aktuell mein Thema oder was sind meine Themen. Mal sehen, wohin die Reise dann geht.
Und dieses sich finden, also das geht auch ein bisschen einher, finde ich, mit dieser Sache, dass wir haben ja letztlich auch einen ganz feinen Humor. Es gibt viel beobachtenden Humor, Dinge, die Wortspiele sind drin. Das sind ja unterschiedlichste Sachen, die wir hier im Laufe der Jahre auch in diesem Buch gezeigt kriegen, dass ihr übrigens aktuell für 25 Euro beim Lappan Verlag erwerben könnt. Und diese Beobachtungsgabe, die ist ja nicht selbstverständlich, die muss man erstmal irgendwo haben. Das liegt dir das? Oder gehst du, also wollen wir, ich will schon ein bisschen darauf hinaus, ob du, wenn du jetzt in irgendeinem Gespräch bist, dir konkret dann auch so Sätze oder Feststellungen merkst, ob du immer parallel währenddessen nur mit jemandem sprichst, noch irgendwas rattert, oh, könnte ich das verwerten, ist das lustig? Wie denkst du eigentlich, auch wenn die Frage ein bisschen abstrakt ist?
Also es rattert mit Sicherheit was im Hintergrund, was ich selber aber gar nicht so wirklich bewusst wahrnehme. Ich habe da irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Pointenerkennung irgendwie immer im Hintergrund laufen und wenn ich merke, irgendwas ist verwertbar, sei es als kleiner Text oder sei es als Cartoon, dann springt mir das quasi schon so ins Gesicht. Also da muss ich gar nicht irgendwie eine bewusste Anstrengung unternehmen, um das, was für mich selber verwertbar ist, zu erkennen.
Okay, verstehe. Das gibt's einen natürlichen Filter.
Ja, sozusagen, genau, ja.
Hilf mir kurz auf die Sprünge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du einen Podcast hattest oder hattest.
Habe ich immer noch.
Hast du immer noch. Erzähl doch mal davon, unter Podcast-Kollegen. Wie heißt der? Wo kriegen wir den? Mit wem machst du das? Worum geht's?
Ja, da wird sich mein Co-Host sehr freuen, dass das erwähnt wird. also ich mache zusammen mit André Lux einen Film-Podcast. André Lux zeichnet unter dem Namen Egon Forever schon seit langer Zeit auch Strichfiguren-Cartoons. Und wir reden über deutschsprachige Filme, weil wir beide gemerkt haben, dass das so ein blinder Fleck ist für uns und dass wir beide auch so ein bisschen dazu neigen, diese ganze Sparte so ein bisschen abzuschreiben oder nicht ernst zu nehmen. Und wir wollten mal schauen, ob wir dieses Urteil eigentlich zurecht treffen. Und schauen sehr viele sehr schlechte Filme, schauen aber auch Klassiker und bilden uns hinterher ein Urteil und sprechen darüber.
Wie regelmäßig erscheint das?
Aktuell, weil ich das doch eher so ein bisschen als Hobby bezeichnen will, eher monatlich. Also wir kriegen es öfter jetzt aktuell gar nicht hin. Genau.
Das ist immer ein Film pro Ausgabe, der wird dann analysiert einfach.
Richtig, ganz genau. Also wenn jemand einen guten Einstieg sucht, dann vielleicht die Folge über Kein Ohrhasen.
Ja, natürlich.
Oder wir haben auch zu Weihnachten, haben wir jetzt die drei Weihnachtsfilme, Weihnachten mit Willy Wuff in drei aufeinanderfolgenden Jahren besprochen.
Warum auch nicht?
Absolut erstaunlich, diese Filme im negativen Sinne. Also man denkt, das wären so kitschige Kinderfilme und alter Schwede, die sind sehr problematisch.
Vielleicht hast du tatsächlich nochmal eine positive Empfehlung. Was hast du denn an positiven Sichtungen gehabt in letzter Zeit?
Ja, also das Finstere Tal, das so, kann ich sehr empfehlen. Das war, glaube ich, der Film, der mir so am liebsten ist, den wir bisher geschaut haben. Das ist ein Neo-Western aus Österreich. Und der kann also wirklich mit Sachen, die es da international gibt, wirklich gut mithalten. Also ja, wirklich beeindruckend. Würde ich mal einen Blick riskieren.
Sehr gut. Ja Mensch, lieber Tobi, dann danke ich dir auch schon für unser kurzes Gespräch und fürs Vorstellen von dir und deiner Arbeit. Ich glaube, wir haben einen sehr groben Einblick gekriegt, aber wer mehr wissen will und mehr wissen muss, vor allem, der kommt natürlich um die gesammelten AKA, um das gesammelte Gekrakel nicht drumherum. Das macht wirklich einen tollen Eindruck und wenn das mal vielleicht auch für euch so gewesen ist, dass ihr beispielsweise über Online-Plattformen eurer Wahl seine Arbeit gesehen habt, dann ist dieses Buch garantiert eine Empfehlung auch für euch. Lieber Tobi, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Tschüss.
Die Lapan-Trilogie endet hier, denn wir haben jetzt das dritte Gespräch der Herren, die ich heute hier interviewen darf vom Lapan-Verlag und deren Arbeit und deren Kunst. Und das ist mir auch jetzt gerade dieses Gespräch ein besonderes Anliegen, denn ich finde, da sind unfassbar viele tolle Sachen dabei. Ich habe so irgendwie, es war irgendeine Aufnahme, irgendwo im Fernsehen, irgendeine Dokumentation, ein Interview gesehen. Da sitzt er am Tisch und zeichnet mit einem leichten Strich mal eben seine, in dem Fall Pinguine. Die sind einfach da auf dem Blatt. Und diese Leichtigkeit steht in einem gewissen Gegensatz zu der Melancholie, die ich genossen habe bei des Genusses deines aktuellen Buches. Ich möchte mich mit ihm eigentlich über 1000 Sachen unterhalten. Leider haben wir nicht unfassbar viel Zeit. Aber steht irgendwas mit Philosophieren, mit Tieren auf dem Cover. Deswegen wird es auf jeden Fall vielleicht auch um Philosophie gehen. Mal gucken. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Hallo, ich bin Robin und ich zeichne Metabene.
Hallo Robin, das war so eine irgendeine Dokumentargeschichte. Irgendwer hat dir eine Kamera irgendwie, glaube ich, über die Schulter gehalten und dir beim Zeichnen zugeschaut. Du hast im Laufe der letzten Jahre einige Interviews gegeben, oder?
Ja, kommt immer mal wieder vor und vor allem die Kameraleute lieben das dann, weil ich, wenn ich mit dem Pinselstift eben meine Figuren zeichne, weil das so ein bisschen anders aussieht, als andere Leute zeichnen, weil ich so ganz langsam den Pinsel ablege, um so diese einzelnen Pinselstriche dann in die Figuren zu verwandeln. Und das ist, glaube ich, für die Bildmedien immer ganz dankbar.
Ich weiß nicht genau, wie du es machst, aber deine Figuren haben im Regelfall genau gar keine Mimik und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß, was die denken. Das liegt vielleicht auch daran, dass ein Text drüber steht im Regelfall, eine Gedanken- oder eine Sprechblase, aber das Zusammenspiel aus den Worten, die du wählst, die du in Poesie gießt und dazu eben auch die in dem Fall dann die Tiere auch benutzt, das funktioniert immer, zumindest bei mir. Ich habe mehrfach das innere Bedürfnis gehabt, jetzt irgendwelche Screenshots zu machen und das rumzuschicken, weil es toll ist. Und ich frage mich, ob dir eigentlich klar ist, wie viele Leute das lesen, was du da machst. Dass es eben nicht nur auf diesen ganzen Plattformen stattfindet, über die wir auch gleich sprechen werden, sondern dass es so gefühlt in so einer Familiengruppe, in WhatsApp, geht dann eben auch mal ein Screenshot von deiner Kunst rum. Und ich finde es mega beeindruckend. Kriegst du solche Feedbacks auch, dass Leute von ganz absurden Quellen deine Kunst genießen?
Manchmal. Also ich krieg natürlich das vor allem mit über meine Social-Media-Kanäle. Mhm. Das ist ja so das ganz direkte Feedback oder eben über die Lesungen oder die Veranstaltung hier auf der Buchmesse. Aber manchmal kriege ich das auch mit, dass jemand mir das erzählt, das hängt bei uns ausgedruckt am Kühlschrank, darf ich das überhaupt? Ne? Oder ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geteilt und tatsächlich ist mir auch mal passiert, dass ich einen Job gemacht habe in einer Agentur für oder in einer Marketingabteilung, für die ich so Texte gemacht habe, noch relativ am Anfang, als ich anfing mit Metabene, dass mir jemand das schickte als Cartoon, so als über die Mail verteilt und sagte, hier, das ist doch lustig. Und dann da ich so, ja, das, du weißt, dass ich das gezeichnet habe. So, was? Und dann hat man mir das so selber eben von dieser Projektarbeit über den Verteiler geschickt. Das war ganz lustig.
Man merkt, dass Leute das wirklich auch so konsumieren. Arbeitest du so wie viele andere auch in so einem stillen Kämmerlein und hast da gar nicht so Interaktion? Wo arbeitest du eigentlich? Wie sieht dein Alltag aus?
Oh ja, das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, ich habe immer ein Notizbuch dabei. Das heißt, es kann immer sein, dass mir irgendwas auffällt und dass ich sage so, jetzt habe ich eine Idee und ich muss das wirklich akut festhalten. Aber es gibt ja auch, ich habe Aufträge, ich mache für die Zeit Cartoons, die brauchen das immer mit ein bisschen Vorlauf oder habe für Zeitschriften mal auch größere Doppelseiten. Dann arbeite ich wie jeder normale Mensch auch. Ich setze mich an den Schreibtisch und überlege, was mache ich denn jetzt? Also wie setze ich das Projekt um? Was sind die Anforderungen? Was wollen die eigentlich? Aber so dieses Ideen haben, die ich dann auch über Social Media teile, das kann ganz spontan sein. Also ich mache das auch so, dass ich sage, ich muss mal wieder was machen, ich brauche was, ich setze mich hin und mache Ideen. Aber vieles kommt eben auch einfach so zwischendurch. Und an manchen habe ich auch so zu knacken, da denke ich so, das ist sowas, damit will ich unbedingt was machen, ne? Und irgendwie komme ich aber nicht auf die schnellen Worte. Ich brauche ja immer sehr wenige Worte, weil ich mit so wenigen Strichen arbeite. Manchmal habe ich da noch nicht die Punchline oder noch nicht so den Rhythmus in dem Gespräch zwischen zwei Tieren oder so. Und dann arbeite ich, da kann es mehrere Tage dauern, bis so ein Cartoon entsteht. Und manche kommen einfach so. Und die Arbeit die ich als Cartoonist mache, hat natürlich noch andere Aspekte. Ne? Ich muss Bilder verschicken, die die Leute über meinen Shop bestellen und eben auf Auftragsarbeiten machen. Für meine Steady-Abonnenten, die mich unterstützen für die Social-Media-Arbeit, eben auch mal sowas rumschicken. Ne? Ich muss Newsletter verschicken, ich muss so eine Messe vorbereiten oder mal eine Lesung. Also es gibt auch viele andere Sachen, die einfach Arbeit sind.
Also das heißt, du hast dann so eine Idee, auf der du ein bisschen rumdenkst, bis sie ein Format erreicht, das auf die absolut, mit dem du dann zufrieden bist, wie du es einfach auch umsetzen kannst. Gab es denn mal jemals was, gerade weil das ja auch teilweise, das sind teilweise, ich möchte fast sagen, also es sind auf jeden Fall auch komplexere Geschichten dabei. Welche, die noch eine zweite oder eine dritte Ebene haben, die sich erst ergibt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Gab es Sachen auch mal, die sind vermutlich nicht im Buch, aber gab es Sachen, wo du im Nachhinein gesagt hättest, oh, da hätte ich jetzt nochmal ein Wort anders umstellen können oder den Pinguin nach links hätten gucken können oder so und dann wäre das ein anderer, vielleicht sogar ein besserer Cartoon geworden. Gab es die Situation auch mal?
Ja, das gibt's immer mal wieder. Also manchmal ändert sich ja auch so der eigene Geschmack mit der Zeit. Und es ist so, dass ich für die Bücher die Cartoons auch immer neu mache. Also ich habe so eine, nicht so die Philosophie des einen Originals, sondern ich überarbeite die auch. Und mir ist es dann eher wichtig, wenn ich so ein Buch mache, wie jetzt Alles muss man selber denken. Da sind ein paar ältere Ideen drin, die dann passen, wo ich merke, ah, die passen in den Themenkomplex, den ich hier bearbeiten möchte. Oder den ich, und sammle dann so ein bisschen. Und dann kann es schon mal sein, dass die Tiere anders aussehen, dass es auf einmal nur ein einzelnes Tier ist oder dass es in eine größere Gruppe kommt und vielleicht auch so ein bisschen der Text sich ändert. Das heißt nicht unbedingt, dass der Cartoon vorher schlechter war, aber so da ändert sich mein Geschmack und es so kriegt auch alles immer so einen Strich. Also der Strich jedes Zeichners und jeder Zeichnerin ändert sich, glaube ich, so ein bisschen in der Zeit. Also außer man ist totaler Profi, aber gerade am Anfang war das so, dass mein Strich sich noch entwickelt hat. Und dann so die Älteren, die denke ich so, ah, die sehen halt irgendwie aus wie aus den 70er Jahren. Ja. So. Oder also aus meiner Perspektive gefühlt. Und dann möchte ich die aktualisieren und dann bringe ich die auch in das Format des jeweiligen Buches und so und mache das eben nochmal neu. Also das ist total erlaubt und weil ich so einen Kalligrafieansatz habe. So, das heißt, es entsteht eigentlich immer in dem Moment.
Soweit ich deine Vita kenne, hast du zumindest in Teilen, wenn nicht sogar vollständig, auch Philosophie studiert. Ist das richtig?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe ein grundständiges Philosophiestudium angefangen bis zur Zwischenprüfung und dann habe ich aber ins das Studienfach gewechselt ins kreative Schreiben und mich mit Literatur befasst und dann Philosophie im Nebenfach zu Ende studiert. Also auch richtig.
Soweit ich mich da auskenne, und ich bin natürlich nur totaler Laie, hat die Philosophie, gerade die theoretische Philosophie, aber ein Problem. Nämlich, dass sie es nicht schafft, ihre natürlich total komplexen Zusammenhänge, für die man nicht ohne Grund lange studieren muss, letztlich einer breiten Masse zu vermitteln, weil oftmals die Grundlagen ja schon mal gar nicht da sind. So. Und das heißt also, die haben ein gewisses Problem der Kommunikation, wie das zum Beispiel auch die Wissenschaft über weite Teile hat, die Wissenschaftskommunikation. Ich finde, dein Buch ist der perfekte Einstieg, um einer breiten Masse einen ersten Zugang zum Thema Philosophie zu geben. War das intendiert?
Ja, also es ist jetzt keine Einführung in die Philosophie und ich glaube, wenn man Philosophie studiert hat, findet man auch so kleine Perlen, so wo man denkt, ah, das ist schon trickreich, aber ich habe es schon so versucht, dass es voraussetzungslos ist und habe es deshalb auch eben Philosophieren mit Tieren genannt und nenne es immer Philosophieren und nicht Philosophie, also da gibt es noch einen Unterschied, also so ein Fein, so, weil Philosophieren ist, was meines Erachtens jeder machen kann, ne? Sich Fragen über das Leben stellen, so was ist gut, was ist böse, ne? Was, warum sind wir hier, was kann ich eigentlich von Wirklichkeit wahrnehmen und was ist der Begrenztheit meines Erkenntnisapparates geschuldet und so und oder viele andere Dinge, ne? Was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein? Gibt es einen Unterschied dazu, ein Tier zu sein? Also das sind ja Fragen, die kann sich erstmal jeder stellen. Und in dem Moment, in dem ich diese Fragen stelle, und da gehe ich in dem Buch ja auch, stoße ich mich so ab von diesem Fragen stellen und hinterfragen, philosophiert man schon. Und da muss man auch gar nichts studiert haben. Ne? Und dann ist es natürlich interessant, irgendwie welche Antworten geben die Philosophinnen und Philosophen. Und die sind unheimlich kompliziert. Also ich habe mich auch zwischendurch mal geärgert im Philosophiestudium. Ich weiß ja, so ein heiliger Prosimir, habe ich gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass man sich jetzt so da einen Wolf redet, so da kann ja keiner was mit anfangen. Ne?
Kommt also, zum Punkt.
Genau, kommt zum Punkt. Ja. Und dann fiel mir aber auch auf in meiner Arbeit mit Meta Bene, dass es eben doch von den Philosophinnen und Philosophen häufig nur so einzelne Phrasen überlegen. Ich denke, also bin ich. Das kennt ja fast jeder, ne? Von Descartes. Oder viele Gedanken, auch ohne, dass man die so wörtlich kennt, sickern ins allgemeine Bewusstsein ein. Also wenn wir uns, glaube ich, die Menschen heute anschauen, Anfang des 21. Jahrhunderts haben die ein Verständnis von Sprache zum Beispiel, was Wittgenstein angestoßen hat, vor 100 Jahren, ja, oder vor über 100 Jahren mittlerweile. So, und da hätten die Leute aber zu Wittgensteins Zeiten also überhaupt keine Ahnung davon, als er sagte, ah, man spielt verschiedene Sprachspiele zum Beispiel, man redet und Worte haben in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen. Das ist was heute jemandem zumindest so lapidar klar ist, dass ich in dem einen Zusammenhang ein Wort anders verstehen kann als in dem anderen oder dass du was anderes unter Liebe verstehst oder dass Kuscheln so was anderes bedeuten kann, wenn ich mit meinem Kind darüber rede, Sprachspiel 1, oder ich rede mit meiner Frau darüber.
Verstehe, ja. Ja,
dann Zwinki Zwonko.
Schon klar, DVD-Abend.
Genau.
Ja. Ja. Dieser Ansatz, dass man da, also diese vielen Punkte, sind die Teil der Inspiration oder sind die einfach was, die in deinem alltäglichen Gedanken immer mitschwirren und dann fließen die mit ein in deine Arbeit?
Sowohl als auch. Also dadurch, dass ich so ein bisschen so ein Overthinker bin und mich halt mit so Sachen beschäftigt habe, so sind meine Pinguine halt auch, und das ist häufig auch so der Witz, ne, dass die auf einmal sich viel zu komplizierte Gedanken über einfache Dinge machen oder komplizierte Dinge ganz einfache Gedanken machen. Ne? Das sind so die Mechanismen, die gehen. Und jetzt bei diesem Buch speziell habe ich mich natürlich auch nochmal mit philosophischen Themen befasst und geguckt, so, ah, was kann ich eigentlich draus ziehen und was passt halt zu den Tieren und auch zu diesen Tierwelten, die ja immer so eine bestimmte Disposition haben, auch sowohl sozusagen als die Fabelwesen, aber auch von dem Charakter her, den ich ihnen gebe. So, meine Pinguine sind ja alle so ein bisschen so gedrungen und haben so eine schlechte Körperhaltung. Ja. Und man hat so das Gefühl, die sind jetzt keine energetischen
aber liebenswert.
Schwimmer an. Ne?
Komplett liebenswert. Ich habe ja tatsächlich, ich habe eine gewisse Melancholie hineininterpretiert in viele dieser Sachen. Vielleicht eine Grundmelancholie, die mich tatsächlich wirklich sehr angesprochen hat. Ist das vielleicht auch ein Ergebnis aus eben diesen philosophischen Ansätzen? Woher kommt das?
Also ich glaube, das ist schon auch mein Charakter irgendwie. Also ich würde schon sagen, auch wenn das, wenn ich im Alltag aufgrund meiner rheinischen Herkunft gar nicht immer so wirke, dass ich innen drin schon auch Melancholiker bin und ja auch mich so diesen, ja, von den negativen Gedanken manchmal so ein bisschen dahinreißen lasse, aber ohne jetzt das auch immer schlimm zu finden. Also weil ich glaube, in so einem, ja, wie so in so einer buddhistischen Manier, das Leben hat halt viel mit Leiden zu tun. Es gibt halt Vergänglichkeit, es gibt Dinge, die wir loslassen müssen. Das ist Teil des Alltags und das ist was auch in meiner Tierwelt immer vorkommt und auch in diesem Schwarz-Weißen und in dem Weißraum oder so, da hängt das eben alles so ein bisschen mit in der Luft. So. Und gerade wenn man dann eben so, wie ich sagte, schon noch so ein bisschen grübelt und ein bisschen melancholisch ist, da muss man aufpassen, ne, dass man nicht in so eine depressive Stimmung abrutscht, was mir tatsächlich auch manchmal passiert. Es gibt dann so depressive Episoden in meinem Leben und dann hilft mir das aber, wenn ich mich da ein bisschen drüber lustig mache. Also wenn dann sozusagen die Tiere sagen so, hier, guck mal, so tief traurig kann man sein. Ne?
So. Viele finden das ja auch mal als Quelle der Inspiration dann auch so eine Phase, ja.
Ja, tatsächlich auch. Ne? Aber es ist auch immer, also die richtige Depression ist ja so, du kannst dann ja gar nicht mehr arbeiten, ne? Und alles ist schwarz und so und so. Und dann kann man mit so kleinen Pointen und Sticheleien gegenüber sich selber oder gegenüber diesem Abgrund vielleicht auch, der sich auftut, kann man sich manchmal so ein bisschen, naja, so den Kopf über Wasser halten, sag ich mal.
Lass auf jeden Fall nochmal kurz über diese ganzen Plattformen sprechen, auf die wir dich antreffen können. Denn ist natürlich Fakt, im deutschsprachigen Raum als Cartoonist ist es unumgänglich, auf diesen Plattformen stattzufinden. Darüber wird im Regelfall erstmal die Reichweite aufgebaut, um dann langfristig daraus irgendwelche Erfolge zu machen. Jetzt vielleicht auch mal provokativ gefragt, allesamt, egal welche dieser Plattformen mir jetzt einfallen, stehen ja gerade aktuell alle unter der Kritik. Alle haben irgendwie irgendwas an der Backe. Ist es noch zeitgemäß, auf diesen Plattformen zu sein? Auch als Künstler?
Es ist natürlich schwierig. Also, und ich merke, dass wir da vielleicht auch am Rande einer Ära stehen. Also, es ist schon so, dass ich auf Twitter nicht mehr aktiv bin, weil mich der derzeitige Besitzer abstößt, würde ich sagen, ne, in verschiedener Hinsicht. Das war für mich sehr schwer, weil ich auf Twitter, wie ich jetzt einfach nochmal sage, man kennt den neuen Namen, glaube ich auch, da habe ich angefangen, da fing das alles an und das war eine unheimlich lustige Zeit, also wo da eine kleine Gruppe blöde Sprüche machte und meine Bilder da reinpassten und das fing dann gerade erst an, als ich anfing, konnte man noch gar keine Bilder auf Twitter posten, ich musste noch so eine Tagline immer schreiben und dann war nur ein Link da und dann musste man das aufrufen und dann wenige Monate nachdem ich anfing, gab es diese Bildvorschau, was für mich ganz gut war und dann hat das eben auch schnell Reichweite da entwickelt und es war immer toll zu sehen, wie nicht jeder Gag natürlich und nicht jeder Cartoon, aber manche gingen viral oder gerade wenn es ein politisches Thema hatte, ging das mal bis in die Tagesschau, dass das zitiert wurde. Und das war das war ein tolles Spiel und irgendwann wurde das so ein bisschen breiter und Instagram kam dazu und auch mehr Cartoonistinnen und Cartoonisten, die dann ihre Arbeiten posten und dann war das eine lustige Zeit und jetzt verdunkelte sich dann erst auf Twitter und jetzt inzwischen auf Facebook ist es auch so, dass ich immer überrascht bin, wie viel toxischen Content ich da reingespült bekomme, obwohl ich jetzt nichts davon abonniere und man wird sehen. Also es ist für mich schwer, darauf zu verzichten, also weil da natürlich mein Publikum ist und ich merke, die jetzt auf so Plattformen wie Steady zu bekommen und mit einem Newsletter zu bedienen oder dass die jetzt woanders über ein RSS-Feed sich das abonnieren, das machen nur wenige, das macht eigentlich eher so die ganz alte Internetgeneration noch.
Podcaster machen auch RSS-Feeds.
Ja, genau, aber so, es gibt aber das ist als Podcaster wird es ja dann auch schwierig, wenn du sagst, so, ich möchte auf bestimmte Plattformen sind andere Plattformen natürlich und Instagram war jetzt eben auch immer ein interessantes Zuhause und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt, ne? Also ich finde, das schönste Medium sind ja auch immer noch, jetzt auf der Buchmesse, ich bin ja eigentlich auch noch ein richtiger Buchmensch. Also ich habe erzählt, ich komme von der Literatur und freue mich sehr über die Bücher, die ich mit dem Lappan Verlag mache, weil die wirklich schön sind und ich hätte gar nichts dagegen, wenn sich das auch wieder mehr in die Buchrichtung bewegt und die Leute das vielleicht mehr zu schätzen wissen, eben so ein Buch durchzublättern und zu gucken, welche Arbeit wir da leisten, um das auf schönes Papier zu drucken und schön zu setzen. Da arbeiten dann ja auch noch mehr Leute mit und man bespricht sich, also meine Lektorin und die Grafikerin, die dann immer guckt, wie ist der Schwarzauftrag und so. Also das ist ja, die Bücher mache ich ja auch nicht alleine.
Die sind ja alle handgezeichnet, die Sachen. Das ist ja nicht digital. Wir können ja nicht ohne Grund zugucken, wie du das dann auch mit Pinsel oder arbeitest du auch digital in irgendeiner Form?
Also für die Bücher dann auch. Also da rücke ich dann schon mal den Pinguin zurecht, weil das ist dann ja immer ein Format und dann bin ich nicht so perfekt. Aber ich mache die, also die sind schon alle handgezeichnet, aber also kein Strich ist irgendwie digital. Es ist dann nur so, dass ich die Sprechblase nochmal gerade rücke oder so. Was. Also mit meinen bescheidenen Bildbearbeitungskompetenzen gucke ich dann, ne, oder man merkt so, das Verhältnis stimmt, dann geht es einfach schneller. Wo ich auch Geld mit verdiene, ist ja die Kalligrafien im Original zu verkaufen. Dann mache ich die gleichen Motive auch anders. Das ist dann auch immer ein bisschen langwieriger, das Bild wirklich so perfekt zu kriegen, dass es halt auf dem Papier sitzt. Aber das macht mir auch großen Spaß. Also das wirklich in voller Konzentration, also da steht ja auch so ein bisschen so eine Produktionsphilosophie hinter, dann eben jeden Strich für den Augenblick perfekt zu setzen.
Einzelwerke. Dann lass auf jeden Fall ganz kurz noch am Ende unseres Gesprächs, weil du es auch angekündigt hast und mir das Wichtige ist, auf Steady zu sprechen kommen. Mhm. Was erwartet dein Publikum auf Steady?
Ja, ich habe, wie gesagt, also erstmal veröffentliche ich da manchmal so kleine Hintergründe. Man kriegt auch alles zu sehen. Also es gibt manchmal Beiträge, die man jetzt nicht auf allen Social-Media-Plattformen aufgrund der Präsentationsform, sie zum Beispiel auf Facebook, kann man nicht diese Karussells machen so gut wie auf Instagram. Und auf Instagram, manchmal mache ich so ganz situative Dinge oder kleine Skizzen, die ich dann vielleicht mal auf Blue Sky poste und dann aber auch gar nicht woanders oder die nur in der Story auftauchen und so. Das sammle ich dann zum Beispiel alles auf Steady. Dann gibt es auch immer ein Newsletter, also es gibt dann einen Bericht von der Buchmesse oder so oder auch mal, wenn ich an einem Buch arbeite, wo stehe ich gerade,
ja,
wie geht's mir vielleicht auch, mal ein Bild von meinem mit Skizzen und Zetteln überfluteten Schreibtisch oder es gibt eine Vorankündigung, man erfährt schon früh, bei dem jetzigen Buch hatten wir den Titel schon, bevor ich überhaupt die Texte, die da, diese kleinen Texte, die da auch drinstehen und so diese philosophischen Kapitel erläutern oder so, das hatte ich alles noch gar nicht und das erfährt man dann und manchmal teste ich auch was oder frag was, also das ist eigentlich ganz nett, aber viele merke ich, es gibt zum Glück tolle Leute, die einfach sagen so, ey, mir macht das so Spaß, auch was du auf Instagram machst oder so, ich unterstütze dich da. Und es gibt natürlich für jeden Abonnenten und jede Abonnentin so ein kleines Unterstützerpaket. Das ist eigentlich, da bin ich dann auch wieder, die alte Buchgeneration, ich schicke dann gerne was raus. Also es gibt dann mal einen kleinen Druck oder eine Aufkleberserie habe ich gemacht, die gibt es dann für die Steady-Abonnentinnen gratis. Und dieses Jahr plane ich so ein kleines Fansign zu machen. Das wollte ich immer mal machen. So, absolut. Weißt du, so ein gefaltetes Ding mit so, ich bin noch nicht ganz mit dem Inhalt sicher. Ich denke, es wird wahrscheinlich wieder bis zum Herbst dauern, bis ich das fertig kriege. Aber so, habe aber jetzt eine kleine Druckerei, die so Risografien macht oder so, die sagt, na, wir können auch so ein kleines Heftchen drucken. Und ich dachte, habe ich so mehrere Anwärter, die das gerne machen würden. Und das gibt es dann eben für die Abonnentinnen und Abonnenten.
Das ist ein Comic-Podcast. Bei Scenes brauchst du mir, also absolut sofort, ich würde es kaufen. Auch wenn es sein sind gäbe. Bei Scenes bist du mir genau an der richtigen Stelle. Lieber Robin, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Vorstellen von dir, deiner Arbeit und deinem allen aktuellen Buch Alles muss man selber denken, erschienen beim Lappard Verlag. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War super.
Ciao.
Ja, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.